Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute sommerlich und mit Markus Richter.
Und Vera Linz, herzlich willkommen. Wir schreiben die Woche 2, nachdem bekannt wurde, dass Generalbundesanwalt Range gegen zwei Blogger von netzpolitik.org ermittelt wegen Landesverrats. Inzwischen ist viel passiert. Harald Range hat sein Amt verloren und die Ermittlungen ruhen. Alles im Lot ist damit aber noch lange nicht. Was bedeutet die Affäre Landesverrat für den investigativen Journalismus und die Kultur des Whistleblowings? Das beschäftigt uns in dieser Sendung.
Außerdem war in der vergangenen Woche die Gamescom. Wir waren auch da, dem weltweit größten Event zu Computern und Videospielen, und haben dort unter anderem nach der Zukunft des Spielejournalismus gefragt.
Und am Ende dieser Ausgabe kommen wir zu einem höchst unerfreulichen Phänomen unserer Zeit, dem Spoilern. Sie wissen, das ist, wenn man dem anderen sagt, wie eine Serie ausgeht, auch wenn sie oder er sie noch gar nicht zu Ende gesehen hat.
Oh mein Gott, so dramatisch. Hast du jetzt schon alles verraten? Trösten kann uns über solche Art ungemacht die Netzmusik. Hoch die Cocktails-Feeling gibt's nämlich heute passend zum Sommerwetter. Am Ende dieser Stunde. Los geht's aber mit lässigem Hip-Hop von Nylon Daydream.
Topic.
Eigentlich sieht es nach einem Sieg für die Blogger von Netzpolitik.org aus und damit nach einem Sieg für die Meinungsfreiheit. Bundesjustizminister Maas hat den Generalbundesanwalt vom Amt suspendiert. Das Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats gegen Markus Beckedahl und André Meister ruht und das Blog erfuhr eine Riesenwelle der Solidarität.
50.000 Euro Spendengelder gingen allein in den ersten Tagen ein und Markus Beckedahl träumt schon davon, mit dem Geld neue Stellen zu schaffen, sollte es gar nicht erst zum Verfahren wegen Landesverrats kommen.
Doch dass für Netzpolitik.org die Affäre möglicherweise glimpflich aussieht, ausgehen könnte, heißt noch lange nicht, dass dies für die Zukunft garantiert ist. Im Gegenteil, denn deutlich wurde auch, wie schnell man hierzulande für kritischen Journalismus und investigatives Bloggen kriminalisiert werden kann.
Genau, und das, obwohl Deutschland mit seiner Hauptstadt Berlin noch im vergangenen Jahr als Mekka für Internetaktivisten gefeiert wurde. Bettina Conradi und Christian Grasse über die Reaktionen auf die Affäre Landesverrat.
Ende vergangenen Jahres veröffentlichte die britische Tageszeitung The Guardian einen international viel beachteten Artikel: Berlins digitale Exilanten. Darin heißt es, die deutsche Hauptstadt sei ein Zufluchtsort für überwachungskritische Journalisten und Aktivisten geworden.
Mit seinen strikten Privatsphäregesetzen wurde Deutschland die neue Wahlheimat für all jene, die sich von Geheimdiensten wie NSA und GCHQ verfolgt fühlen.
Zitiert wird unter anderem die US-amerikanische Dokumentarfilmerin Laura Poitras. Ihre Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, begründet sie in dem Artikel so:
Hier besteht ein echtes historisches Bewusstsein dafür, wie sich Informationen gegen Menschen verwenden lassen.
Dieses historische Bewusstsein hat aber auch seine Grenzen. Denn wie genau der deutsche Staat heute Informationen sammelt und Menschen überwacht und mit welchen Mitteln er das tut, das soll lieber geheim bleiben. Wer interne Dokumente veröffentlicht, die das aufklären, muss mit Ermittlungen wegen Landesverrats rechnen. Das ist seit dem Fall Netzpolitik.org klar. Empörend sei das, sagt Peter Schaar, der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Was man aus dem Kanonenbootzeitalter kannte, wo man dachte, das ist wirklich vorbei, dass man sagt, das ist das angemessene Instrument, um gegen Indiskretionen und unangenehme Berichterstattung vorzugehen. Also ich war wirklich ziemlich verärgert.
Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg fühlt sich an ihre Kindheit in der DDR erinnert, erklärte sie Reportern des ZDF.
Dort stand Pressefreiheit in der Verfassung. Sie war nichts wert. Heute steht sie in der Verfassung und sie muss etwas wert sein, denn heute leben wir in einer Demokratie und die will ich behalten.
Wenn vertrauliche Unterlagen des Staates auf das Transparenzpotenzial des Netzes treffen, sind Interessenskonflikte vorprogrammiert. Der Medienforscher Wolfgang Schulz sagte kürzlich in einem Welt-Interview, dass die Grenze zwischen öffentlich und geheim zu definieren ein dauerhafter gesellschaftlicher Diskurs sei. Ein Diskurs, den Ermittlungen wegen Landesverrats im Keim ersticken könnten. Ein unhaltbarer Zustand, das betonte in dieser Woche auch der britische Guardian.
Investigativer Journalismus ist lebensnotwendig für die Demokratie. Journalisten müssen frei und uneingeschränkt über wachsende staatliche Überwachung berichten können und ihr Land dafür auch kritisieren dürfen.
Wer das unterbindet, spielt letztlich auch denen in die Hände, die man für vergleichbare Maßnahmen öffentlich verurteilt: Diktaturen, Unrechtsregime und antidemokratische Bewegungen. Der russische Investigativjournalist Andrei Soldatov warnte in dieser Woche in einem Gastbeitrag bei Netzpolitik.org davor, dass die aktuellen Vorkommnisse in Deutschland zum Vorbild für andere Länder werden könnten, um ihrerseits mit stärkerer Repression gegen kritische Journalisten vorzugehen. US-Netzaktivist Jacob Applebaum warnt vor einem Klima der Angst in Deutschland. Als Journalist, so Applebaum, sei es deshalb wichtig, Stellung zu beziehen und eine Haltung zu zeigen. Zu seriösem Journalismus gehöre auch, Originaldokumente zu veröffentlichen, fasste Applebaum bei den Kollegen von NDR ZAP zusammen.
This notion of objectivity is one which I think betrays some core facts.
Die Vorstellung, dass sich Journalisten stets von Objektivität leiten lassen, stimmt einfach nicht. Jeder Journalist ist natürlich auch subjektiv. Allein deshalb müssen wir das Veröffentlichen von Originaldokumenten kultivieren. Nur so lässt sich die Subjektivität eines Textes rechtfertigen. Die Quelle muss die persönlichen Schlussfolgerungen unterstreichen.
Jetzt erst recht, so könnte man die Worte von US-Netzaktivist Jacob Applebaum interpretieren. Aber trotz aller Warnungen, die wir gerade im Beitrag gehört haben, muss man auch sagen, obwohl die Ermittlungen als Angriff von fast allen auf die Pressefreiheit gewertet werden, können wir in Deutschland immerhin noch über diesen Skandal reden, hat zumindest Konstanze Kurz gesagt.
Deutschland ist traditionell sehr weit vorn bei der Pressefreiheit, weil es einen Anteil an Journalisten gibt, die laut sind, weil es hier alternative Medien gibt, die frei ihre Meinung äußern können. Das ist anders als in anderen Ländern, wo man die Schere im Kopf mehr hat und sich so eine Form von Presseunfreiheit auch darin ausdrückt, dass es kaum alternative Angebote gibt. Und hier gibt es eine Menge. Und insofern finde ich, dass wir Deutschen so schlecht nicht aufgestellt sind. Und wir haben auch immer noch eine große Vielfalt, auch eine relativ intelligente Vielfalt, verglichen mit anderen demokratischen Ländern.
Ja, welche Auswirkungen hat die Affäre Landesverrat aber auf die Pressefreiheit? Wie wirkt diese Drohgebärde des Staates auf potenzielle Whistleblower? Darüber habe ich mit Christian Mier gesprochen. Er ist Geschäftsführer der NGO Reporter ohne Grenzen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, ob er die Einschätzung von Constanze Kurz teilt, dass wir in Deutschland mit der Pressefreiheit noch immer gar nicht so schlecht aufgestellt sind.
Na, diese Einschätzung von Constanze Kurz teile ich eigentlich weitestgehend und teilen wir auch als Reporter ohne Grenzen. Und um das ein bisschen zu untermauern, kann man vielleicht erstmal auch einen Blick auf die Rangliste der Pressefreiheit werfen, die Reporter ohne Grenzen jedes Jahr veröffentlicht. Und Reporter ohne Grenzen sieht Deutschland dort seit vielen Jahren im Mittelfeld der EU-Staaten. Und das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn wir in Deutschland jammern, dann jammern wir auf relativ hohem Niveau.
Aber könnte dieses Ereignis Deutschland nicht abstürzen lassen in dieser Rangliste der Pressefreiheit?
Naja, das werden wir im nächsten Jahr dann am Ende sehen, weil Veränderungen in der Rangliste haben natürlich einerseits immer mit Angriffen auf die Pressefreiheit in den Ländern zu tun, aber hat ja auch immer mit Veränderungen in anderen Ländern zu tun und das heißt, am Ende ist es ein Vergleich. Was wir allerdings schon in den vergangenen Jahren ja beobachtet haben, in Deutschland und in anderen westlichen Demokratien, und das ist tatsächlich eine neue Entwicklung, dass Geheimdienste hier sozusagen viel stärker gegen Pressefreiheit und gegen Journalismus vorgehen. Aber wie das im nächsten Jahr aussehen wird, das mag ich jetzt noch nicht vorausschauen.
Was glauben Sie, wie verändert der Fall Netzpolitik den Blick auf bzw. die Außenwahrnehmung von Deutschland, wenn es um Pressefreiheit geht?
Das ist das eigentlich Fatale an der ganzen Entwicklung. Das sehen wir ja bei vielen Menschenrechtsverletzungen, die es weltweit gibt, dass Diktaturen versuchen, Angriffe auf die Pressefreiheit, aber auch auf andere Menschenrechtsverletzungen in westlichen Demokratien als Vorwand zu nehmen, um in ihren Ländern die Pressefreiheit und andere Menschenrechte einzuschränken. Und da ist das leider einmal mehr ein trauriger Vorwand, genauso wie es zum Beispiel in Deutschland ein Blasphemieverbot weiterhin gibt, was seit vielen Jahren von der Organisation Islamischer Staaten im UNO-Menschenrechtsrat vorgehalten wird, unter anderem Deutschland, dass wir doch sowas hätten. Und insofern ist das leider eigentlich das Schlimmste an diesem Vorfall auf netzpolitik.org, dass das ein weiterer Vorwand für Länder wie China, wie Russland sein kann, unabhängige Journalisten zu verfolgen und viel, viel, viel schlimmer zu unterdrücken.
Aber könnte es nicht auch positive Effekte haben, dass sich ja gezeigt hat, dass sich die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft erfolgreich wehren können und Netzpolitik quasi, ich sag's mal in Anführung, als Sieger aus der Affäre hervorgeht?
Das ist hier in der deutschen Öffentlichkeit natürlich das Gute. Und das ist auch genau das, was wir, glaube ich, auch immer wieder betonen müssen. Ich hatte gerade am Dienstag ein längeres Gespräch mit mehreren Journalisten aus Russland. Und da haben wir genau über diese Frage gesprochen, weil natürlich dieses andere Argument kam. Und da habe ich auch wieder sehr stark betont, genau das ist der Unterschied, dass wir eine starke Zivilgesellschaft haben, die auf die Straße geht, die Druck aufbaut kann. Und dass wir am Ende auch eine unabhängige Justiz haben. Weil die Justiz in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, ist ja diejenige, die immer wieder die Pressefreiheit hochgehalten hat. Und das ist das Gute. Allerdings von den Diktaturen dieser Welt wird dieser Teil leider oft sehr gerne weggelassen.
Wenn wir mal über die Grenzen Deutschlands hinwegschauen, wie hat sich die Situation der Journalisten, die sich mit Staatsgeheimnissen und der Aufdeckung der staatlichen Überwachung seit Snowden beschäftigen, weltweit in den vergangenen Jahren verändert? Kann man sagen, dass es entspannter geworden ist oder sich eher verschärft hat?
Das würde ich sehr differenziert betrachten. In den USA zum Beispiel sehen wir, da gibt es ja tatsächlich sogar auch erste Studien dazu, dass sich tatsächlich Whistleblower abgeschreckt fühlen, sich an Journalisten zu wenden. Und das ist natürlich ein herber Verlust für die Pressefreiheit. Zum Zweiten sehen wir ja auch, dass die Überwachungsgesetzgebung dort eigentlich weltweit keine wesentlichen Veränderungen stattfinden. Die Massenüberwachung, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, wird im Gegenteil eher sozusagen ausgebaut. Die Dokumente, bei denen es ja auf Netzpolitik ging, die gingen ja auch genau dort um einen Ausbau. Wenn wir die jüngste Verfassungsschutzreform betrachten, die hat ja eigentlich sehr fragwürdige Reformen, sogenannte sozusagen auch nochmal verabschiedet, eine Zusammenarbeit von BND und Verfassungsschutz, aber auch eine Straffreiheit von V-Leuten etc. Das hat jetzt nur nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun, aber das sind insgesamt natürlich schon eher sozusagen, dass wir sagen, es ist keine, auf politischer Ebene kein Bewusstsein Wandel eingetreten, dass Massenüberwachung in westlichen Demokratien ein echtes Problem ist.
Wie wird sich nach dieser Affäre die Rolle der Whistleblower verändern? Wird das Ansehen dennoch steigen oder eher nicht?
Also meine große Hoffnung ist eigentlich, dass gerade diese starken Proteste und wirklich dieser öffentliche Aufschrei, den es hier jetzt auch in Deutschland gab, dass der Whistleblower hier nicht entmutigt und nicht verunsichert. Und das ist schon meine ganz große Hoffnung. Und vielleicht ist die auch nicht so ganz unberechtigt, weil wenn man jetzt mal die Debatte in den USA nach Snowden vergleicht, wo der öffentliche Aufschrei viel, viel geringer war, und das steht natürlich in gar keinem Verhältnis, sozusagen die Snowden-Enthüllung und die Netzpolitik-Anzeige, aber trotzdem kann man die Debatten vergleichen und der öffentliche Aufschrei hier über den Angriff auf Netzpolitik und diesen Angriff auf die Pressefreiheit war deutlich lauter als der öffentliche Aufschrei in den USA, die allgemein verbreitet über die Snowden-Enthüllung. Insofern ist eigentlich meine große Hoffnung, dass diese öffentlichen Proteste, die es jetzt gab und dass wirklich einhellig alle zusammengestanden sind, Medien, Organisationen und die eher auch dazu geführt haben, dass vielleicht Online-Journalismus und Offline-Journalismus stärker zusammengewachsen sind, eher Whistleblower auch ermutigt.
In den USA hat es ja eher dazu geführt, dass sozusagen die Situation für Whistleblower noch verschärft worden ist.
Ja, natürlich ist die verschärft und unter Obama ist ja ohnehin die Situation für Journalisten und Pressefreiheit schwierig. Unter keinem anderen US-Präsident der vergangenen Jahre haben wir so eine Journalistenverfolgung wie unter Obama und auch so eine Whistleblower-Verfolgung wie unter Obama. Es gab mehrere Strafanzeigen, das hat es auch nicht unter Präsident Bush gegeben. Es gibt Whistleblower-Verfolgung und das ist natürlich fatal.
Wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, ist aber auch hier das Problem, dass es keinen gesetzlich verbrieften Whistleblower-Schutz gibt, obwohl das ja schon seit Jahren inzwischen gefordert wird. Welchen Risiken setzen sich Whistleblower eigentlich hierzulande aus?
Naja, Whistleblower setzen sich hier dem Risiko aus, unter Umständen am Ende strafrechtlich verfolgt zu werden, wie wir es aktuell beobachten, aber auch ökonomisch natürlich Risiken in Kauf zu nehmen. Jemand, der Geheimnisse verrät, verliert unter Umständen seine Arbeit, wird drangsaliert und hat halt überhaupt keinen rechtlichen Schutz. Und insofern besteht das Risiko, dass man eventuell eine Existenz vernichten kann. Und insofern fordern wir auch seit vielen, vielen Jahren einen Whistleblower-Schutz. Und der Bundestag hat vor kurzem ja erst wieder ein Whistleblower-Gesetz mit den Stimmen der Regierungsfraktionen abgelehnt.
Wie müsste so ein Schutz aussehen?
Na, ein solcher Schutz müsste so aussehen, dass es anerkannt wird als eine Leistung für die Gesellschaft, Rechtsverletzungen, die es auch in Demokratien gibt, öffentlich zu machen. Und es müsste sozusagen wirklich ein Schutz dafür sein, dass auch im Staat, in einem Staatswesen Rechtsverletzungen passieren. Das müsste anerkannt werden und der Staat müsste sich eingestehen, auch der Staat ist nicht heilig, sondern auch ein Staat, selbst wenn wir eine Demokratie haben in Deutschland, auch in einer Demokratie gibt es Fehler und das müsste sich Deutschland eigentlich auch eingestehen.
Spricht die deutsche Regierung da aber auch mit doppelter Zunge? Also nach dem Motto, im Ausland Pressefreiheit einfordern und dann solche Aktionen im Inland durchzuführen?
Na, natürlich. Das passiert sowohl hier im Inland, das passiert aber auch im Ausland. Also zum einen ist die Bundesregierung hier im Inland natürlich widersprüchlich, aber auch im Ausland, wenn man das mal auf internationaler Ebene betrachtet. Deutschland hat sich im Rahmen des UNO-Menschenrechtsrats sehr stark dafür eingesetzt, dass es einen UN-Special Rapporteur on the Right to Privacy gibt, der sich um Privatsphäre und das Recht auf Privatsphäre und die Eindämmung von Massenüberwachung kümmern soll. Aber Deutschland kümmert sich da offenbar vor allen Dingen nur um das Ausland und nicht um die Massenüberwachung in Deutschland. Und deswegen ist das natürlich eine doppelte Zunge, aber das ist leider die üblichen Doppelstandards in der Menschenrechtspolitik. Ein Land wie Belarus fällt es sehr einfach zu kritisieren, weil Deutschland dort gar keine Interessen hat. Ein Land wie Usbekistan, wo die Bundeswehr stationiert ist, da ist es in jeder Kontakt, jeder Regierungskontakt ein Staatsgeheimnis par excellence und wir müssen auch als Organisation, wenn wir Menschenrechtsarbeit machen, dort immer intensive Recherchen anstellen, wann denn irgendwelche Regierungsgespräche stattfinden.
Sagt Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Und wir kommen jetzt zu James Oglethorpe, dem Gründer und ersten Gouverneur des amerikanischen Bundesstaats Georgia. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil der New Yorker Singer-Songwriter und Multiinstrumentalist Austin Weber ihn als Patron seines Projekts gewählt hat. Oglethorpe and the Trustees klingt normalerweise ganz schön rumpelig, aber einen Titel haben wir gefunden, der textlich wie melodisch äußerst eingängig ist. Tell me what you want me.
In the morning, thought of you, and there you were outside my door. Then I woke up again, turns out that that was just a dream. I crumpled on the floor, and there I would remain without my food or water for 67 days, just trying to forget all of the things I love about you in so many ways. And when I finally mustered up the courage to just leave, well, there you were. So tell me that you love me, tell me that you're always thinking of me, tell me that I'll be okay, tell me that you'll never go away, tell me that you'll see me, tell me that you really, really need me, tell me that you've always known, tell me that you'd like to make a home, tell me that your skies are blue, tell me that your lasting love is true, tell me that I'm in your dreams, tell me that you know just what that means, tell me that you really care, tell me that you like it when I'm there, or if you'll never need me, tell me that and then just leave me. I look out of my window every day and pray to God that you'll pass by. Most nights I can't sleep, so I'll just sit alone and look up at the sky. And when I finally close my eyes, I look into myself, but there you are. So tell me that you love me, tell me that you're always thinking of me, tell me that I'll be okay, tell me that you'll never go away, tell me that you'll see me, tell me that you really, really need me, tell me that you've always known, tell me that you'd like to make a home, tell me that your skies are blue, tell me that your lasting love is true, tell me that I'm in your dreams, tell me that you know just what that means, tell me that you really care, tell me that you like it when I'm there, or if you'll never need me, tell me that, then just leave me, tell me that you love me, tell me that you're always thinking of me, tell me that I'll be okay, tell me that you'll never go away, tell me that you see me, tell me that you really, really need me, tell me that you've always known, tell me that you're like to stay gone, tell me that the sky is blue, tell me that your lasting love is true, tell me that I'll be in your dreams, tell me that you know just what that means, tell me that you really care, tell me that you like it when I'm there, if you'll never be, tell me that and then just leave me.
Breitband. Medien und Meinungen.
Wegen der Affäre Landesverrat ist eine andere Meldung fast ein wenig untergegangen, nämlich die, dass auch die Funke Mediengruppe Ärger hat mit vertraulichen Dokumenten. Dieser Ärger währt schon einige Jahre und nun nimmt sie diese Unterlagen aus dem Internet.
Und damit wären wir bei den Medienmeinungen und meinem Kollegen Jan Rehm. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus.
Um welche Unterlagen geht es denn genau?
Es geht um staatliche Unterlagen, die ja viele bis dahin unbekannte Details zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan enthüllt hatten. Unter anderem ging es damals darum, dass die Armee das Risiko, das die Soldaten eingehen, ja beschönigt habe. Die Autoren schrieben damals, die Soldaten sind in einem Krieg, der kaum mehr zu gewinnen ist. Die sogenannten Afghanistan-Papiere hatte der Recherchepool der Funke Mediengruppe vor gut 3 Jahren ins Netz gestellt und schon direkt nach der Veröffentlichung war damals das Bundesverteidigungsministerium gegen den Verlag vorgegangen.
Weswegen? Landesverrats? Wegen Landesverrats? Bruch von Geheimnissen oder gar Datendiebstahl?
Nein, überhaupt nicht, sondern wegen des Urheberrechts. Und das sorgte damals schon für einiges Schmunzeln. Doch lustig ist der Fall überhaupt nicht, denn jetzt zieht der Verlag die Unterlagen aus dem Netz zurück, um einer angedrohten Zwangsvollstreckung zu entgehen. Trotz des Schritts, der Verlag sagt, er ist überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Und so heißt es in einer Mitteilung, dass der Verlag weiterhin davon ausgehe, dass die Veröffentlichung der Papiere rechtens war und ist. Außerdem hätten die Bürger ein Recht darauf zu wissen, was die Bundeswehr in ihrem Namen unternehme.
Ja, also da gibt es durchaus Parallelen zum aktuellen Fall des vermeintlichen Landesverrats von Netzpolitik.org.
Ja, und einen kleinen Unterschied. Ne? Der große Verlag nimmt die Dokumente raus, die kleine Netzpolitik-Redaktion lässt sie drin stehen. Das finde ich schon spannend. Für Schlagzeilen sorgen aber auch Informationen aus der Welt der IT. Die Rede ist von den Sicherheitslücken im Betriebssystem Android. Da ist ja auf den meisten Handys und Tablets drauf und das am meisten verbreitete Betriebssystem überhaupt. Oh mein Gott, was ist kaputt und warum?
Ja, kaputt ist der Multimedia-Unterbau namens Stagefright in fast allen Android-Versionen. Da klaffen mindestens 7 Sicherheitslücken mit ja zum Teil sehr schwerwiegenden Folgen, über die ein Angreifer völlig freie Hand auf den betroffenen Geräten haben kann. Eine präparierte Multimedia-Mitteilung MMS kann dafür schon reichen. Wahrscheinlich sind in Deutschland allein Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Geräte betroffen. Aktuell gehen Marktforscher nämlich von einem Android-Anteil am Mobilfunkmarkt von fast 80% aus und damit nicht genug, erklärt CT-Redakteur Ronald Eikenberg.
Android ist ja nicht nur auf Smartphones vertreten, sondern auch auf Tablets, bei einigen TV-Geräten. Und dann auch bei ganz viel exotischer Hardware, bei diesen TV-Sticks, mit denen man Medien abspielen kann. Also im Prinzip ist es überall zu finden und die Geräte, wo es drauf ist, die sind dann auch anfällig.
Du sagtest gerade ja, eine völlig freie Hand. Was bedeutet das für mich?
Das bedeutet für dich, der Angreifer kann dein Telefon in Gänze auslesen, also Nachrichten, Kontakte, Bilder. Im Endeffekt Daten aller Art und noch viel dramatischer, der Angreifer kann sogar Eingaben mitschneiden, zum Beispiel Passwörter, die du eintippst, oder er kann den Ton und das Video mitzeichnen. Er kann auch Software installieren und löschen, also ergo wirklich, er hat völlig freie Hand und vielen tun kannst du als Nutzer dagegen im Moment überhaupt nicht. Also der Nutzer kann nur die MMS deaktivieren. Das haben die Mobilfunkunternehmen Telefonica und Telekom sogar schon für ihr gesamtes Netz getan. Die Geräte sind dann aber über andere Wege wie WhatsApp oder ja ähnliches immer noch angreifbar und dem Anwender bleibt nichts weiter zu tun, als auf ein Update zu warten und das schnellstmöglich dann zu installieren, ist dabei aber auf die Gerätehersteller angewiesen, die dann irgendwann ja diese Updates bringen. Und ja, was ich tun kann, wenn ich Pech habe und mein Hersteller bringt für mein Gerät gerade kein Update.
Für viele verbreitete Modelle kann man sich eine alternative Firmware installieren. Eine heißt zum Beispiel CyanogenMod. Die kann ich mir kostenlos aus dem Internet runterladen und installieren. Und da sind diese Sicherheitspatches auch schon seit einiger Zeit drin.
Falls Sie sich jetzt Sorgen machen und wissen möchten, ob Sie betroffen sind, Sie können gerne unter breitband.deutschlandradiokultur.de den Link zur von Heise empfohlenen Prüf-App klicken. Und Sie finden dort auch das ganze Gespräch mit Ronald Eikenberg von der CT.
Und wir bleiben noch im Technologiebereich. Da gab es in dieser Woche in der Industrie eine aufsehenerregende Shopping-Tour, der reinste German-Einkaufsbummel.
Ja, erst haben die deutschen Autohersteller Audi, BMW und Daimler für 2,8 Milliarden Euro den Kartendienst Here von Nokia übernommen. Ja, und dann wurde bekannt, dass der Sportartikelhersteller Adidas das Unternehmen Runtastic für 220 Millionen Euro geschluckt hat. Das ist für seine Sport-Apps bekannt. Und bei diesem Kauf freut sich dann auch wieder ein Player aus der Medienwelt, und zwar der Axel Springer-Konzern, dem nämlich gehörte rund die Hälfte des österreichischen Unternehmens. Der Kauf von Here als auch Runtastic zeigen, die großen deutschen Hersteller richten sich durchaus neu aus und nehmen jetzt auch vermehrt die digitale Welt ins Visier.
Vielen Dank, Jan. Alle Links zu den hier besprochenen Meldungen gibt's auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und jetzt wird's elektronisch. Von Ashwood Shepard ist ein neues Album erschienen, Taiwanese Slipper Mafia. Und da nehmen sie uns unter anderem auf eine musikalische Reise mit durch Tokio und Taipei mit dem Song Fly Away.
Thank you.
Breitbandbesprechung.
In Köln findet noch bis morgen die Gamescom statt, eine der weltgrößten Spielemessen, bei der jedes Jahr neue Spiele natürlich präsentiert werden. Die Branche wächst. 2,7 Milliarden Umsatz hat es allein in der deutschen Spielebranche gegeben. Die Messe wird auch immer größer. Die Tagestickets waren in diesem Jahr bereits im Vorfeld ausverkauft. Und es wird damit gerechnet, dass der Besucherrekord vom letzten Jahr, über 330.000 Leute waren dort, noch gebrochen wird. Und so viele Besucher sind auch da gewesen, weil auch Markus da war und die Halle mitgefüllt hat, Markus. Du hast dir das angeschaut. Wie war denn die Stimmung in diesem Jahr?
Es war tatsächlich so noch ein bisschen größer als in den letzten Jahren. Also gab auch noch neue Hallen, aber es wirkte auch irgendwie abgeklärter, so Business as usual. Ich habe das Gefühl, mittlerweile haben sie wirklich alle darauf eingerichtet, dass es die Gamescom jetzt gibt. Also die Branche stellt halt aus und die Zuschauer kommen halt hin, stellen halt lange an oder machen sich irgendwie einen schönen Tag. Die Medien berichten drüber und das hat so den Reiz des Besonderen verloren. Also es gibt diese Formel, die fast schon ins Phrasenschwein gehört, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Messe ist es halt auf jeden Fall. Da ist man alles sozusagen sehr entspannt.
Und ist es dort immer noch so laut? Weil ich weiß, wir haben vor Jahren mal von dort gesendet und es war so laut, dass man sein eigenes Wort kaum verstanden hat.
Ich finde, es gibt ein schönes Wort, was das beschreibt, wenn man so in eine Halle reingeht. Das ist Soundwand. Ja. Das ist immer noch so. Oder man kann auch sagen, diese riesigen Bühnen mit diesen ganz großen Spielfiguren, die so übermannshoch sind, kann man als Schlachtschiffe, die durchs Zuschauermeer irgendwie mit ihren Lärmkanonenschiffen beschreiben.
Was waren denn die großen Themen?
Naja, also wenn man es ein bisschen gemeinsam, könnte man sagen, okay, es gibt so Spiele wie Mafia 3, Uncharted 4, Metal Gear Solid 5. Also es gab so Fortsetzung. Es gab Spiele, die einen neuen Titel hatten, aber ein Aufguss waren von bekannten Spielekonzepten, sowas. Wenn man so im Kleinen guckt, gibt es vielleicht doch so ein paar Trends. Es gibt so teambasierte Spiele, also wo man so 5 gegen 5 zum Beispiel spielt und dann aus verschiedenen Spielfiguren eine auswählen kann. Gibt es als Shooter oder auch als Strategiespiel. Sowas gab es. Und bei den Indies war so ein kleiner Trend, der sich in den letzten Jahren abzeichnet und da jetzt auch ein bisschen deutlich zu sehen waren, Local Multiplayer-Spiele. Also was man von ganz früher noch kennt, vom Super Mario Kart, dass das jetzt wieder passiert, dass Leute sich Spielkonzepte ausdenken, wo man zusammen vor einer Maschine an einem Bildschirm spielen kann. Das, was ich wirklich, wirklich sehr spannend finde.
Ein bisschen eine Tradition, glaube ich, ist ja auch der Kongress, der zur Gamescom dazugehört. Worum hat der sich dieses Jahr gedreht?
Der war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen größer als die Jahre davor. Es gab mehrere Tracks, also Vortragsreihen. Es ist vor allem im Branchenkongress. Es ging um Arbeitsverhältnisse, Rechts- und Finanzierungsfragen, aber auch eine eigene Reihe zum Verhältnis Kultur und Medien, in der es unter anderem dann auch um Spielejournalismus ging. Und da werden wir natürlich vom Medienmagazin Breitband hellhörig. Ist Spielejournalismus zu technisch, zu unkritisch oder vielleicht überhaupt gar nicht vorhanden? Auf dem Kongress wurde diese Frage auf einer eigenen Podiumsdiskussion diskutiert und mit dabei war auch Thorsten Quandt, Professor für Kommunikationswissenschaft der Uni Münster und hat da den Schwerpunkt Computerspiele. Mit dem habe ich dann auch gesprochen und wollte erstmal geklärt haben, worüber reden wir denn eigentlich, wenn wir über Spieleberichterstattung sprechen? Wo findet denn der überhaupt in einer Form statt, die diesem Namen gerecht wird?
Ja, Spieleberichterstattung findet heutzutage über eine ganze Menge Kanäle statt. Früher hatten wir ja vor allem die Printmagazine. Das ist aber ein Sektor, der eigentlich eher jetzt zurückgeht und man kann es schon fast sagen, am Sterben begriffen ist. Wir haben relativ viel Berichterstattung neuerdings über YouTube, über Twitch beispielsweise. Wir haben natürlich unabhängige Blogs, wobei man das unabhängig mal in Anführungszeichen stellen müsste. Und wir haben natürlich ab und zu auch Berichterstattung in den klassischen Medien, beispielsweise eben in Zeitungen, Fernsehen, Radio. Da läuft das aber oft in der digitalen Spalte oder im Bereich Computer, ab und zu mal im Feuilleton. Aber da ist es doch eher eine Randerscheinung.
Jetzt ist ja so, YouTube hat sich ja das Format Let's Plays durchgesetzt, kann man sagen. Es gibt ja ganz wenig andere, kürzere produzierte Formate und da gibt es auch eine ganz große Fanbase, aber es gibt halt auch das Problem der Unabhängigkeit, weil immer wieder wird dann bekannt, ja, da haben Spielefirmen vielleicht einen Deal. Würden Sie dieses Genre Let's Plays trotzdem als Berichterstattung bewerten oder ist es komplett was anderes?
Ja, es hat natürlich Teile von Berichterstattung, aber wir haben es ja gerade schon besprochen, mit der Unabhängigkeit ist es dann auch nicht immer so weit her, zumal es nicht transparent ist. Ja, dieses Qualitätsversprechen, was ich im klassischen Journalismus habe, dass ich unabhängig bin von meinen Quellen, das wird eben im Bereich Let's Plays nicht gegeben. Ja, da weiß ich eben nicht, ob der das vorspielt, das Spiel bekommen hat, viele Spiele bekommen hat, vielleicht sogar Geld bekommen hat, da kann ich mich nicht drauf verlassen. Was es natürlich vom Journalismus hat, ist, dass es zunächst mal eben nicht als PR daherkommt und sich zumindest so eine gewisse Unabhängigkeit in der Person eben gibt. und dass wir eben auch in die Spiele reingucken können. Insofern hat es diese Funktion natürlich schon. Aber was ich mir von einem unabhängigen Journalismus wünschen würde, wird natürlich durch Let's Plays nicht vollständig abgedeckt. Was natürlich fehlt, ist Hintergrundrecherche, ist das, was auch im Journalismus viel Geld kostet. Das kann da nicht stattfinden, weil es da die Strukturen dafür nicht gibt. Es gab ja auch durchaus Skandale im Computerspielbereich, beispielsweise beim E-Sports, wo ja kürzlich darüber diskutiert wurde, inwieweit da auch aufputschende Drogen eine Rolle spielen. Das kam aber dann selber aus der Community. Das ist eigentlich gar nicht aufgedeckt worden, sondern hat einer letztlich gesagt, guck mal, die sind doch alle hier auf Erdaon oder Ritalin. Ja? So eine Funktion müsste eigentlich ein unabhängiger Journalismus auch liefern, dass man sowas auch aufdeckt. Aber ich glaube, dass das mit den aktuellen Strukturen nicht möglich ist.
Jetzt, man könnte noch sagen, es gibt vielleicht ein paar kleine Beispiele, also gerade im englischsprachigen Bereich, Seiten wie Kotaku oder Polygon oder Eurogamer, die sagen schon auch Berichterstattung in dem Sinn machen, aber halt auch Ausnahmen sind und auch immer im Spielebereich bleiben, also kein allgemeines Publikum erreichen. Eine andere Frage wäre noch, ist die Industrie vielleicht auch damit schuld? Weil wenn man sich die Gamescom anguckt oder wenn man die als Sinnbild nimmt für die Games-Industrie, die ist halt genau aufgerichtet auf diese Gruppe der Gamer, die auch also das ganz konkrete Interesse haben und wirklich in dieser Welt ganz tief drin sein wollen. Und es gibt auch, also habe ich zumindest den Eindruck, also die Beziehung zwischen Industrie und General Interest Journalisten ist halt auch eher unterkühlt. Müsste die Industrie da auch mehr leisten? Also es wird ja auch gerade diskutiert, ob die sich vielleicht zu sehr in dieser eigenen Welt hält und gar nicht da raus will, weil es ja so schön bequem ist in dieser Gamerwelt.
Ja, ich glaube, das ist ein wechselseitiges Skepsis gegenüber den anderen. Also sowohl von den General Interest Medien gegenüber der Games-Industrie, wie auch die Games-Industrie gegenüber den General Interest Medien, weil die auch früher natürlich nicht so positiv über die Industrie berichtet haben. Das haben sich, glaube ich, einige gemerkt. Aber man muss eben sehen, dass das Veränderungen sind, die auch sehr langsam sind. Sie haben das ja schon angesprochen. Wenn man sich die Gamescom hier beispielsweise anguckt, welche Zielgruppe hier doch auftaucht, dann sind es eben doch immer noch so stärker, glaube ich, die Hardcore-Gamer und sind es noch immer die Jüngeren und auch immer ein bisschen stärker von Männern dominiert. Aber ich glaube zu beobachten, dass auch hier so ein bisschen Veränderung ist. Also wenn man jetzt die Warteschlangen sich anguckt vor der Gamescom, sieht man doch jetzt auch doch eine ganze Menge jüngerer Frauen, die man früher vielleicht nicht gesehen hat. Ich glaube, der Alterseffekt ist der schwierigere, den zu überwinden, weil das, glaube ich, eher damit zu tun hat, dass die Zielgruppe einfach älter wird und dann irgendwann mal 40, 50, 60 ist und dann nicht aufgehört hat zu spielen. Aber das dauert natürlich dann nicht nur ein, zwei Jahre, sondern möglicherweise 10, 20 Jahre, bis das dann so in dem wirklich großen Mainstream angekommen ist. Wir haben Spiele schon im Mainstream, aber das sind dann letztlich Casual Games, die da irgendwie auf Handys laufen. Da finden wir das natürlich auch bei den 40, 50-Jährigen, aber die würden sich, glaube ich, nicht als Gamer bezeichnen.
Die Spieleberichterstattung hat sich halt, also mit Problemen, wie wir sie erläutert haben, aber sie hat sich entwickelt und ist halt ganz klar verortet im Digitalen. Und jetzt kommt vielleicht der General Interest Journalismus hinterher und will da noch rein, aber stirbt ja selber generell schon so ein bisschen. Haben die denn überhaupt noch eine Chance, da eine Rolle zu spielen?
Ich glaube, Journalismus wird in der einen oder anderen Art immer notwendig sein und immer überleben. Und so wird es auch zum Games-Bereich Journalismus geben, weil die Leute wollen natürlich Berichterstattung, die wollen informiert werden und die wollen auch unabhängig informiert werden. Wie das dann aber in der Praxis aussieht, das muss man dann sehen. Also da kann ich jetzt auch nicht in die Kristallkugel gucken. Wenn ich das könnte, würde ich wahrscheinlich unheimlich viele Medienhäuser beraten.
Dann will ich die Frage zum Schluss anders stellen. Was würden Sie sich denn wünschen? Also was wäre denn Ihr Wunsch an einen unabhängigen Spielejournalismus?
Für den Spielebereich würde ich mir dann natürlich wünschen, dass wir da eben eine stärkere, unabhängige und auch erwachsenere Berichterstattung bekommen, die über Hintergründe berichtet, die über Geschichten berichtet und eben nicht sich so stark auf die technischen Aspekte konzentriert, ein bisschen breiter aufgestellt ist und vielleicht auch für ein erwachsenes Publikum interessanter ist. Man realisiert aber auch langsam, dass doch einige Spiele schon was mit Kultur zu tun haben. Wir reden da jetzt aber schon eigentlich fast schon Jahrzehnte drüber, muss man sagen. Ich würde mir wünschen, dass sich dieser Prozess des Ernstnehmens und des Wahrnehmens dieser Ernsthaftigkeit sich ein bisschen beschleunigen würde.
Markus Richter im Interview mit Thorsten Quan, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Münster. So, Markus, letzte Frage, du hast die Chance. Mich interessiert es aber auch wirklich. Was ist dein Lieblingsspiel, was du, weiß nicht, auch dort entdeckt hast vielleicht oder so?
Das habe ich tatsächlich dort entdeckt. Also es gab ja diesen Indie-Stand, wo ganz viele kleine Entwickler sich versammelt hatten. Und da gab es ein Spiel, Tricky Towers hieß das. Und das war Tetris. Tetris sagt dir was, oder?
Ja.
So, ne, kleine Bauklötze sortieren. Und das aber gegeneinander. Du spielst das nicht in einem engen Schacht, sondern jeder hat eine Plattform, kann da die Steine drauf stapeln. Wenn man es schief macht, fallen die auch runter. Und es gilt halt darum, sozusagen die Höhe, also eine bestimmte Höhe als Erster zu erreichen. Man kann den Gegner auch noch so durcheinander bringen mit so Zaubersprüchen quasi. Und ich mag diese Idee total, weil ich, also Tetris ist immer noch das beste Spiel der Welt. Und das sozusagen, dieses Lokal-Multiplayer, also ich kann zusammen mit jemandem auf dem Sofa sitzen und das spielen bis zu vier Leute, das ist schon richtig großartig. Das erscheint leider erst im nächsten Jahr, aber ich fand es richtig gut.
Und gibt es da immer noch dieselbe Musik wie damals?
Es ist nicht sozusagen Tetris von den Entwicklern von Tetris, sondern es ist sozusagen diese Bausteine, aber die haben natürlich andere Musik, weil ich glaube, das gibt besonders Lizenzprobleme.
Okay, wir haben jetzt auch Musik und zwar Balearic Beat. Das ist eine Hausvariante, die in den frühen 90ern kurz in war und auf exzessives Dauertanzen an Stränden und Touristendiskos optimiert war. Hört sich schrecklich an. Das Label Horizon Records hat es sich trotzdem nicht nehmen lassen, die Balearic Beats in der Compilation Navigators Volume 1 wieder zu beleben. Und wir hören mal rein in das Stück At Your Side von Skibble.
You're gonna make the right decision. It's going to be all right.
I better get back to work.
Or do you want to have fun?
Skibbles, At Your Side, ein Revival des House aus den frühen 90ern. Und das funktioniert richtig gut. Schon bei den ersten Takten der Musik hatte ich Haarspray im Haar und zwar richtig viel.
Genau, und von Sommersonne zu einem echten Krisenthema unserer modernen Kultur. Ja, du lachst. Je öfter sich nämlich Partygespräche um TV-Serien drehen, umso öfter kann man Menschen beobachten, die mit schreckensgeweiteten Augen aus dem Zimmer rennen und dabei Spoiler-Alert schluchzen oder rufen.
Und wenn man mal online aus Versehen ein kleines Randdetail eines Films bespricht, das möglicherweise jemand noch nicht gesehen hat, heißt es gleich, kannst du mal bitte den Spoiler hashtaggen.
Also Spoiler, das Verraten einer mehr oder weniger überraschenden Wendung in einem Film, Buch oder Serie und die panische Angst davor, eben gespoilert zu werden, sind zum Kulturphänomen geworden.
Wie kann ich mich heute noch unterhalten über die Errungenschaften der Unterhaltungsmedien, allen voran eben Fernsehserien, ohne dabei den anderen den Spaß zu nehmen, die noch nicht so weit sind wie ich, also sie zu spoilern? Heiko Bär nähert sich diesem Phänomen
an. Bevor er das tut, aber ein wichtiger Hinweis, der folgende Beitrag könnte Spoiler enthalten. Wir haben sie gewarnt.
Spoiler Alert!
Hast du gesehen? Unfassbar! In der letzten Game of Thrones Folge, Staffel 5, stirbt. Meine erste Erfahrung mit Spoilern geht zurück ins Jahr 1991. Damals lief die David Lynch Weirdo-Serie Twin Peaks auf RTL Plus und nach einigen Folgen enthüllte der Konkurrenzsender Sat1 auf seiner Videotextseite den Mörder mit folgenden Sätzen.
Laura Palmer wurde von ihrem Vater Leland Palmer umgebracht. Der Vater war sauer über seine kokainsüchtige Tochter, die der Wanderpreis, jeder hatte sie mal, der Gemeinde war. Außerdem wollte sie verraten, dass er vom bösen Geist besessen ist. So war es in den USA. Aber vielleicht synchronisiert RTL ja einen anderen Mörder rein?
Neid, Häme, Niedertracht, Herablassung und Zerstörungswillen. Konkurrenten im Zweikampf. Der Zuschauer, ich, als Geisel. Wer Spoiler heute in den sozialen Netzwerken mitliest, mittlerweile von Privatleuten, der merkt schnell, der Tonfall hat sich verschärft. Trolle, die Nachfahren von Sat1. Spoilerkriege, aller Orten. Der Begriff Spoiler geht auf die graue Zeit der Newsgroups im Internet zurück. Da setzte sich auch der Spoiler Alert durch, als visuelle Ankündigung, etwas unweigerlich verraten zu müssen. Nun haben sich im Laufe der Jahrzehnte die Informationskanäle vervielfacht, die potenziellen Spoiler haben sich vervielfacht und besonders TV-Serien, wir leben ja in der goldenen Ära, wie wir alle wissen, setzen verstärkt auf überraschende Plot-Twists, auf Wendungen. Das serielle Erzählen hat sich einfach geändert. Viele Serien erzählen linear. Über einen Spoiler einer Folge Beverly Hills 90210 hätte man sich auch deswegen nicht geärgert, weil die Folgen jeweils abgeschlossen waren. Und die Handlung egal, aber das nur nebenbei. Die gehobene Qualität des Fernsehens trägt also die Angst vorm Spoiler bereits in sich. Zugleich hat die Zuschauerschaft den sektenhaften Rausch des Binge-Watching entdeckt. Und mit dem Aufkommen vom Online-Sender Netflix, der Serien komplett bereitstellt, fällt nach dem ungeheuren Plot-Twist die Freude auf die nächste Woche aus. Es ist ja alles schon da. Und es gibt immer irgendwo irgendjemanden, der einfach stur weiterschaut und danach auf Twitter ganz dringend davon erzählen muss. Wie also mit diesem Herrschaftswissen umgehen? Wann ist zu früh? Vor ein paar Jahren beschwerte sich ein Enkel von Agatha Christie über Wikipedia. Dort werde der Mörder des Stücks die Mausefalle verraten. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Stück vor mittlerweile 63 Jahren seine Premiere in London. Aber wie ist es mit dem legendären Ende von den Sopranos, das ich hier nicht spoilern werde? Ein paar Jahre her, aber es gibt hoffentlich in den nächsten Jahrzehnten Abertausende von Menschen, die die Serie erst neu entdecken. Was ist die Lösung? Kompletter Rückzug aus allen sozialen Netzwerken? Leben unter dem Stein? In seiner Kritik zu Million Dollar Baby, Clint Eastwoods Boxerdrama mit Hilary Swank in der Hauptrolle, schrieb der berühmte und viel zu früh verstorbene Filmkritiker Roger Ebert, dies ist ein Film über eine Boxerin. Was es sonst ist, wie tief es geht, wie viel Kraft darin steckt, kann ich hier nicht aufschreiben, weil ich nicht spoilern möchte. Das war's. Als Reaktion auf die ständigen Spoiler-Vorwürfe der Leser. Und das ist natürlich das Ende jeglicher Form von Kulturkritik. Die weiße Flagge.
Spoiler Alert!
Der Schockmoment ist zu einer Währung geworden, zu einem Gradmesser der Qualität. Man sollte sich fragen, ist das wirklich so? Dass Bruce Willis in Sixth Sense tot ist, verändert nicht den Film. Dass Brad Pitt das alter Ego ist von Edward Norton in Fight Club, verändert nicht den Film. Es verändert die Perspektive. Aber vor allem ist es eben ein Schockmoment, der bleibt. Vielleicht sollten wir uns daran erinnern, dass Geschichten mehr sind als nur ein einzelner Moment. Dass es um die Entwicklung der Geschichte geht. Und der Schockmoment ist eben nur ein Detail. Ein bisschen Lässigkeit im Umgang mit Spoilern wäre angebracht. Für alle Seiten. Ach ja, noch was? Jon Snow ist tot.
Heiko Bär über Spoiler in TV-Serien und Filmen. Und ich muss jetzt meiner Kollegin mal bedeuten, dass sie die Finger aus den Ohren nimmt, denn sie hat sich zugehalten. Frau Linz, was ist denn da los bei Ihnen? Wussten Sie etwa noch nicht, dass...
Ich muss dir ehrlich sagen, ich wusste ja, dass dieser Beitrag kommt. Und ich habe eine ganze Woche lang überlegt, ob ich sozusagen mich ergebe und mir das Ende anhöre, weil ich eben noch nicht zu Ende geguckt habe oder nicht. Und ich habe mich jetzt, wie du ja gesehen hast, entschieden, es auszuhalten.
Mhm. Ich bin so hart versucht gewesen.
Ich weiß. Ich bin auch
echt
gestresst, weil es wäre ja noch die Chance. Aber wie hältst du es denn mit Spoilern? Ist dir das wurscht eigentlich?
Deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht. Ich mag das letztlich auch nicht. Und es hat bei mir sogar eine ganz extreme Form. Also es ist so, die Geschichtswendungen gehen sogar noch irgendwie, weil dann, wenn sie krass genug sind, dann will ich halt wissen, wie es dazu gekommen ist oder sowas. Ich habe das aber manchmal, dass ich sozusagen überhaupt gar nichts über ein Medienereignis, also ich will nicht mal wissen, ob die Leute den gut oder schlecht fanden. So, da bin ich also wirklich extrem empfindlich. Von daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen.
Aber grundsätzlich, ich meine, ist halt so, ne? Ich meine, was?
Naja, die einzige Diskussion ist sozusagen, wenn gerade eine aktuelle Folge lief und dann sagen Leute 5 Minuten hinterher sagen, naja, warum hast du die noch nicht gesehen? Also dann das quasi so mit Absicht machen, also Troll-Spoilern sozusagen. Das finde ich dann ein bisschen gemein.
Genau, aber ich denke, man muss es aushalten, weil es tatsächlich so ist, dass wir so viele verschiedene Dinge gucken und immer an so einem unterschiedlichen Stand sind, dass sich das manchmal nicht vermeiden lässt.
Man könnte halt irgendwie, dass es so eine UN-Medienkonferenz mal gibt, die festlegt, wie so die allgemeine, also eine Woche so, danach dürft ihr spoilern oder so. Das könnte man vielleicht mal machen.
Okay, wir verweisen jetzt nur noch auf die nächste Sendung.
Sollen wir die spoilern?
Ja, die spoilern wir jetzt. Erstmal gibt es die Nachrichten und dann Rang 1, das Theatermagazin mit André Mumuth, in dem es netzaffin weitergeht. Denn es soll darum gehen, wie die Themen der letzten Spielzeit im Internet diskutiert werden.
Wir sind sehr gespannt und haben zum Abschluss noch ein wenig Sommersonne-Urlaubsmusik vom Franzosen Sébastien Faure. Wir hören Unstudied und wollen natürlich ganz zum Schluss nochmal darauf verweisen, dass man alle Sendungsinhalte gespoilert und ungespoilert auf breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören, klicken und kommentieren kann. Dabei viel Spaß, Markus Richter und
Vera Linz.
Sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.